herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Heute erzähle ich euch vom Austernfischer und davon, warum dieser Wartvogel im letzten Jahr für mich so eine ganz besondere Bedeutung hatte, obwohl ich die meiste Zeit weit, weit weg von ihm gelebt habe und ihn eigentlich überhaupt nicht zu Gesicht bekommen habe. Denn was habe ich als Mitteldeutschland-Bewohnerin mit einem Küstenvogel zu tun? Aber davon später. Jetzt erstmal die Basics. Austernfischer sind gut 40 cm groß, kräftig und auffällig. Nein, einzigartig. Ihr Gefieder ist schwarz-weiß. Ihr langer, dünner Schnabel und ihre langen Beine sind knallrot. Sogar die Augen sind in meiner Lieblingsfarbe. Im Flug sind ihre Flügel von unten relativ weiß. Und das macht ihre Bestimmung ziemlich einfach. Die Brutgebiete des Austernfischers erstrecken sich über Europa, Westsibirien bis nach Ostasien. Und seine Überwinterungsgebiete liegen auch in Afrika und Südasien. In Deutschland brütet er vor allem an den Küsten und im küstennahen Binnenland. Entlang der größeren Flüsse wie Rhein, Ems, Weser und Elbe wagen sie sich aber auch mal tiefer ins Landesinnere vor. Sobald die Jungvögel flügge sind, suchen sie aber die Küsten auf. Die wissen halt, was gut ist. In Österreich und der Schweiz sind Austernfischer also rar gesät und nur in Ausnahmefällen zu sehen. Am meisten von ihnen gibt's natürlich im Wattenmeer der Nordsee. Dort sind sie ganzjährig anzutreffen. Obwohl ihre Artgenossen, die in anderen Regionen Europas brüten, häufig Zugvögel sind. Aber viele von denen überwintern auch im Wattenmeer. Und dort, wo Austernfischer sind, ist ihr Trillern zu hören. Sie rufen eigentlich immer. Egal ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter, morgens, mittags, abends, nachts. Sie rufen im Flug und am Boden, bei Sonnenschein und auch bei Schiedwetter. Und das ist ganz schön klug, denn das gibt es an der norddeutschen Küste ja öfters. Das mit dem nächtlichen Rufen meinte ich übrigens ernst, keine Übertreibung. An der Küste ist die Aktivität der Austernfischer tideabhängig. Das heißt, die Tiere sind Tag und Nacht aktiv, je nachdem, wann das Wasser kommt und geht. Ohne den Einfluss der Gezeiten sind sie im Binnenland aber nur tagaktiv. Ich gebe zu, es ist ein bisschen verwirrend, aber Austern fischt der Austernfischer nicht. Er frisst sie noch nicht mal. Aber immerhin gehören Miesmuscheln und Herzmuscheln zu seiner Beute. Um diese Muscheln zu öffnen, hat jeder Austernfischer eine ganz eigene Methode. Und die vererbt er auch an seine Nachkommen. Muscheln frisst er aber im Idealfall nur im Winter. Dann ist sein Schnabel auch stumpfer und ca. 1 cm kürzer vom vielen Muschelschalen aufhacken. Ansonsten frisst er, oder sollte ich besser sagen, schlürft er, gerne Wattwürmer und Regenwürmer. Die kann er mit seinem langen, geraden Schnabel im Schlamm, Matsch und Schlick prima erstochern. Außerdem knuspert er auch Schnecken und Krebse. Njam, 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 njam. Also, halten wir fest. Der deutsche Name ist schon mal Murks. Also nee, na gut, er ist ganz okay. Aber sagen wir mal unpräzise. Der englische übrigens auch. Denn der heißt ja ebenfalls
Oystercatcher.
Also auch Austernfischer. Mit der Austernfischer meine ich übrigens den Austernfischer, unseren. Also die Art, die es bei uns in Europa gibt. Es gibt tatsächlich noch ein paar andere Arten aus der Gattung der Austernfischer. Wie viele, das ist ein bisschen umstritten. Aber die heißen dann immer irgendwie irgendwas dabei. Also südamerikanische Austernfischer, Klippen-Austernfischer, Ruß-Austernfischer, Feuerland-Austernfischer, neuseeländischer Austernfischer oder super originell schwarzer Austernfischer. Die meisten dieser Austernfischer sind tatsächlich auch schwarz-weiß. Einige von ihnen aber auch nur schwarz. Der lateinische Name unseres Austernfischers ist Haematopus australegus. Und das bedeutet blutfüßiger Austernsammler. Woher das mit den Austern kommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht mochte er die echten europäischen Austern, die inzwischen allerdings im Wattenmeer ausgestorben sind. Aber ob das stimmt? Keine Ahnung. Andere Sprachen waren bei der Namensgebung so ein bisschen näher dran an der heutigen Realität. Dort zielen seine Namen auf seine farbliche Ähnlichkeit zu Elstern ab. Im Finnischen heißt er
Meri Harakka,
also Seeelster. Ja, schwarz-weiß, geht schon klar. Auf Niederländisch heißt er
Schollekster,
also Schollenelster, was auch immer das bedeuten soll. Vielleicht liegt es daran, dass er dort auch Bunter Piet genannt wird. Auf Russisch heißt er Austernfischer
Kulik Saroka.
Das bedeutet Schnepfenelster. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, ne? Mit dem langen Bein und dem langen Schnabel. Ja, lass ich gelten, obwohl Austernfischer gehören nicht zu den Schnepfenvögeln. Auf Schwedisch heißt er
Strandskota.
Das Wort im Dänischen ist auch so ähnlich. Und in beiden Sprachen bedeutet es Strandelster. Das finde ich super cool. Nur Norwegisch tanzt da mal wieder ein bisschen aus der Reihe. Denn da heißt er einfach nur
Tjeld.
Aha. An der norddeutschen Küste wird er auch als Hallig-Storch oder Friesenstorch bezeichnet. Das kommt wohl von seinem ebenfalls schwarz-weiß-roten Aussehen. Ich war ja im Frühjahr auf Helgoland und da ist etwas ganz Spektakuläres passiert. Da kam nämlich ein Weißstorch vorbei. Das klingt jetzt erstmal nicht so mega spektakulär, passiert aber äußerst selten. Denn Weißstörche sind Thermikflieger. Sie vermeiden es eigentlich, übers offene Meer zu fliegen, weil es über dem Wasser keine Thermik gibt. Und Helgoland ist ja wirklich weit draußen. Der Helgoländer Storch wurde also wahrscheinlich vom Winde verweht. Ob er es aber zurück zum Festland geschafft hat, ist allerdings fraglich. Und weil auch die Halligen weit draußen liegen, verschlägt es den Weißstorch da wohl auch eher selten hin. Und deshalb übernimmt der Austernfischer dort vielleicht den Storchenjob. So mit Kinderbringen und mit allen drum und dran. Aber wer weiß das schon so genau? Der Austernfischer übt das mit dem Storchenjob aber tatsächlich und brütet auf Dächern. Naja, auf Flachdächern. Zumindest, wenn sie geschottert sind. Aber eigentlich brütet er natürlich auf echtem Boden. Auf Sandstränden, auf Kieselstränden, in den Dünen, auf Äckern, in Feuchtwiesen, aber auch schon mal in Sandgruben, auf Baustellen, im Schotterbett von Bahnlinien, auf Strohdächern oder in Korbweiden. Sein Nest ist eher eine Bodenmulde, die er mit seinem Körper in den weichen Untergrund dreht. Wenn die Austernfischer ganz fancy sind, dann legen sie das Nest mit Muschelschalen aus. Das Austernfischerweibchen legt meistens so 3 Eier, manchmal auch 4. Es gibt auch immer wieder Berichte von größeren Gelegen, die entstehen aber nur dadurch, dass 2 oder mehr Weibchen zusammenlegen, also tatsächlich die Eier ins selbe Nest ablegen. Das klingt zwar total cool, ist aber gar nicht so cool, denn die Körpergröße eines Austernfischers reicht nur für 4 seiner Eier, so dass die anderen Eier, die da sonst noch liegen, nicht ausgebrütet werden oder alle nur so halb. Deshalb enden solche Großnester meist nicht so erfolgreich. Wie bei allen Limikolen haben Austernfischer in der Regel nur eine Jahresbrut. Wenn aber die Erstbrut durch zum Beispiel Weidevieh, Möwen oder Menschen zerstört wird, dann können sie noch bis zu 3-mal in der Saison nachlegen. Das ist aber ziemlich anstrengend für die Weibchen und je mehr Versuche, desto kleiner werden die Gelege. Männchen und Weibchen brüten bei den Austernfischer gemeinsam. Sie brüten abwechselnd so 26, 27 Tage lang. Und dann geht das Geschrei los. Aber bei den Austernfischern ist es nicht ganz so schlimm. Denn die Jungvögel folgen den Eltern ganz schnell aus dem Nest, sind also Nestflüchter. Sie werden dann noch durch die Altvögel außerhalb des Nestes weitergefüttert bzw. zugefüttert. So ein Austerfischerkükenleben ist auch tatsächlich sehr gefährlich. 1 Monat nach dem Flüggewerden leben nur noch 16% der geschlüpften Jungen. Das ist also weniger als 1 pro Nest. Wenn sie aber diese gefährliche Zeit einmal überstanden haben, wird es besser. Das Durchschnittsalter eines Austernfischers beträgt 14 bis 15 Jahre. Sie können aber auch viel länger leben. Den aktuellen Rekord hält ein Tier, das 1993 tot aufgefunden wurde. Es wurde im Jahr 1949 in den Niederlanden beringt und ist somit 44 Jahre alt geworden. Es könnte sich also lohnen, sich mit einem Austernfischer zu befreunden. Ich habe davon allerdings noch nie gehört. Auf den nordatlantischen Färöerinseln ist der Austernfischer der Nationalvogel. Seine jährliche Rückkehr aus den Winterquartieren wird dort am 12. März als Frühlingsanfang gefeiert Und es gibt sogar ein eigenes Lied über den Austernfischer. Kein Wunder, dass er dort auch das Symbol des färöischen Unabhängigkeitsstrebens ist. Deshalb steht er auch unter strengem Naturschutz. Aber nicht nur für die Färingerinnen und Färinger ist er wichtig. Auch für mich ist er das in den letzten Monaten geworden. Ich mochte Austernfischer schon immer sehr. Aber vor etwas über einem Jahr ist er für mich zum Symbol geworden. Zum Symbol eines großen Traums. Oder Ziels. Oder Plans. Denn ich will am Meer wohnen. Ich will wieder eine echte Norddeutsche sein, nicht nur im Herzen. Ich möchte so leben, dass sich der Besitz von Gummistiefeln lohnt. Ich möchte mir den Wind um die Nase wehen lassen, Salzluft atmen und vor allem die Vogelfülle des Wattenmeers vor der Haustür haben. Ja, auch ich habe das Potenzial, noch deutlich mehr Vögel in mein Leben zu lassen. Als wir mal bei einer Hausbesichtigung an der Küste waren, flog ein Austernfischer laut rufend über mich hinweg. Und da stellte ich mir vor, wie wunderbar es wäre, so zu wohnen, dass ich jeden Tag Austernfischer hören kann. Und so ist er zu meinem Sehnsuchtsvogel geworden. Ich wollte dir übrigens noch erzählen, dass Austernfischer ziemlich gut schwimmen können. Sie wurden schon fernab vom Festland auf hoher See beobachtet. Wahrscheinlich ruhen sie in dunklen Nächten bei Hochwasser auf dem Meer. Man kann auch beobachten, dass verletzte oder nicht flugfähige Jungvögel vor den Feinden aufs Wasser fliehen und dabei auch tauchen. Da sie ja keine Schwimmhäute haben, können sie sich unter Wasser nur durch das Schlagen ihrer Flügel fortbewegen. Bei einer Tauchtiefe von so ungefähr einem halben Meter können sie bis zu 15 Meter unter Wasser zurücklegen. So, das war er also, der Austernfischer, die Strandelster oder der Friesenstorch. Fehlt nur noch das Happy Ending. Vorher noch ein fettes Danke an Kati, Johanna, Melanie, Angelina und Silvia. Die haben mir nämlich für diese Folge ihre Stimmen und ihr Aussprachetalent geliehen. Als ich mir vor ein paar Monaten dieses Thema für die Podcast-Folge überlegt habe, dachte ich damals, das wäre ganz cool, weil der Austernfischer für viele ein Urlaubsvogel ist. Und das passt ja ganz gut mitten im Sommer. Und ganz heimlich habe ich damals wahrscheinlich gehofft, dass er mir mitten in meinen mitteldeutschen Alltag ein bisschen Norden ins Leben holt. Damals habe ich kaum zu hoffen gewagt, was jetzt tatsächlich wahr wird. Es gibt bald mehr Austernfischer in meinem Alltag. Seit letzter Woche steht fest, noch in diesem Herbst ziehe ich an die Küste. Ich werde bald wieder ein Nordlicht. Zugegeben, das wirft meine Planungen für den Rest des Jahres komplett durcheinander. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird, ist eine neue Runde Endlich Vögel sehen, mein 6-wöchiger Vogel-Online-Kurs für Einsteigerinnen. Ich weiß nämlich, dass schon einige von euch darauf warten und schon richtig viele auf der Warteliste stehen. Die Anmeldung wird organisationsbedingt in diesem Jahr ein bisschen anders laufen. Besonders, weil ich für den supercoolen Wartelisten-Überraschungsbonus ein bisschen Vorlauf brauche. Wenn du also schon auf der Warteliste stehst, dann bekommst du demnächst eine E-Mail von mir. Und wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst, aber mal ganz unverbindlich in Endlich Vögel sehen reinlinsen möchtest, trag dich doch noch schnell ein. Und dann schicke ich dir demnächst die exklusiven Vorab-Infos. Dann klappt das auch mit der Überraschung und dem besten Preis und du kannst vorab buchen. Du findest alle Infos verlinkt in den Shownotes und unter vogelguckerin.de/Warteliste. Wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, habe ich hoffentlich schon die nächsten Umzugshindernisse überwunden. Aber keine Angst, davon werde ich jetzt nicht ständig erzählen. In der nächsten Folge habe ich eine super spannende Wissenschaftlerin zu Gast. Du bist doch wieder dabei, oder? Also, bis dann. Lass mehr Vögel in dein Leben.